Kaum war der letzte Gast von Bord, mussten wir auch direkt wieder aus dem Hafen raus und dann waren wir um die 500 Crewmitglieder plötzlich ganz allein auf dem Schiff.
Wie viele Wochen wart ihr dann auf dem Schiff?
55 Tage.
Nein!
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Alle zwei Wochen spreche ich hier mit Menschen über ihre Lebenswege, ihre Entscheidungen und über das, was sie geprägt hat. Die Idee zu dieser Folge kam über einen Freund von mir, dem lieben Günther. Günther, Grüße an dieser Stelle. Der hat zu mir gesagt, ich kenne da jemanden mit einem richtig coolen Job und einer tollen Geschichte. Diese Person ist Michaela Spieß. Michaela ist keine Prominente, keine öffentliche Figur, um Gottes Willen. Nein, sie ist eine Frau, die sich irgendwann entschieden hat, ihren Alltag hinter sich zu lassen, um dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, auf einem Kreuzfahrtschiff. Ein Ereignis aus dieser Zeit hat große mediale Aufmerksamkeit bekommen, doch heute soll es nicht um Schlagzeilen gehen, sondern um Michaela als Mensch. Um ihren Weg, ihre Erlebnisse an Bord, die schönsten und schwierigsten Momente und darum, was diese Zeit mit und aus ihr gemacht hat. Drum, schön, dass du da bist, liebe Michaela. Servus.
Servus, danke für die Einladung.
Ja, liebe Michaela, wir wohnen ja gar nicht mal so weit entfernt. Uns trennen mal gerade ein paar Kilometer.
Ein ganz, ganz kleines Nest bei uns auf dem Land namens Oberweikenhof.
Ja, Oberweikenhof in der Oberpfalz sozusagen. Also ganz kleines Nest trifft es auf den Punkt. Wie viele Häuser habt ihr? 5, 6?
Es sind ein paar mehr, aber man kennt sich doch in der Nachbarschaft.
Uns verbindet darüber hinaus noch, dein Papa ist ebenfalls Schreinermeister. Grüße an dieser Stelle. Und ja, für alle, die dich jetzt nicht kennen, wie bist du aufgewachsen?
Ganz schön entspannt auf dem Dorf, mit viel Platz, mit Garten, mit Freunden, mit denen man draußen nachmittags am Spielplatz ist.
Aber irgendwie hat es dich schon immer rausgezogen, hast du mir mal erzählt, gell?
Ja, also da war doch schon immer ein bisschen Fernweh dabei, dass es mich immer interessiert hat, die Reisekataloge, die Reiseangebote, wenn irgendwo wieder Palmen und Strand und große Städte, dass ich gesagt habe, Mensch, würde ich mir gern selber anschauen.
Hast du das von deinen Eltern oder bist du hier diejenige, die da ein bisschen ausbricht?
Ah doch, das kommt schon auch vom Papa. Den hat es schon auch weit rumgezogen. Der war auch viel in seiner Jugend schon unterwegs mit dem Motorrad und überall. Also die Reiselust liegt da definitiv in den Genen.
Realschule?
Ja.
Und nach der Realschule muss man ja was lernen. Also Schreinerin bist du nicht geworden, sonst hätte ich es mitbekommen. Was hast du gelernt?
Ich habe relativ schnell entschieden, ich möchte auf jeden Fall mit Menschen arbeiten. Ich möchte da irgendwo im Kontakt mit den Leuten sein, vielleicht eben auch in diese Richtung. Hab dann festgestellt, naja, es gibt ja wunderbar viele Hotels überall auf der Welt und auch bei uns. Hab das mir als Ziel gesetzt. Jetzt war ich erst 16 und nach einem Praktikum dann habe ich eben auch festgestellt, dass man mit 16 halt noch auch nicht so viel machen darf im Hotel. Gerade einfach, weil man minderjährig ist. Hab dann beschlossen, dass ich 2 Jahre noch überbrück. Bin nach Nürnberg gegangen, auf die Fremdsprachenschule, habe mein Englisch und mein Französisch verbessert, eben auch mit im Hinblick, das kann ich später auf jeden Fall brauchen, habe das dann 2 Jahre gemacht und bin dann in Nürnberg in ein großes Hotel und habe da meine Ausbildung als Hotelfachfrau angefangen.
Bist du dann nach Nürnberg gezogen oder jeden Tag brav immer hin und her gependelt?
Naja, wir hatten ja gerade schon den Punkt kleines Nest, dementsprechend mit 16 nach Nürnberg zu pendeln und mit einer Busverbindung, die 2-mal der Schulbus ist am Tag, war das nicht möglich. Also ich bin dann mit 16 in Nürnberg in ein Wohnheim gezogen und war dann Montag bis Freitag quasi in Nürnberg direkt, habe da viele tolle Freunde kennengelernt. Ich möchte keinen Tag aus dieser Zeit missen und bin dann auch da geblieben, wie ich die Ausbildung im Hotel angefangen habe, weil natürlich da die Arbeitszeiten sehr flexibel sind. Da gibt es ja keinen 9-to-5 klassisch, sondern da arbeitest du mal 3-4 Tage am Stück, hast 3-4 Tage frei, morgens, abends, Frühschicht, Spätschicht und dann war das natürlich sehr praktisch, dass ich da direkt um die Ecke war.
Du hast das Ganze ausgelernt, wie viele Jahre hast du den Job gemacht in diesem Hotel?
Ich war tatsächlich nur die 2 Jahre während der Ausbildung da.
Ach so.
Ja, weil dann war die Frage eben nach der Ausbildung, bleibt man in dem Hotel? Will man dort weitermachen? Will man eventuell das Hotel wechseln? Und jetzt gibt es Hotels natürlich eben nicht nur in Nürnberg. möchte man die Stadt wechseln. Und
wenn ich so jemand wie du wäre, auch so ein Weltmensch, weißt du, ich hätte mich in New York im Plaza Hotel beworben. Das von Kevin allein zu Hause. Sowas. Ja. Hattest du sowas auch im Kopf?
Die Gedanken gehen natürlich schon. Man googelt verschiedene Hotels, man schaut sich Sachen an, definitiv. Und ich war ja da auch nicht die Einzige. Das ist natürlich generell auch ein Thema dann unter den Kollegen, die mit mir die Ausbildung gemacht haben. Wohin führt jeweils der Weg der anderen? Bei mir war es halt damals so, dass meine Eltern eine Kreuzfahrt gebucht hatten und wir in Urlaub gefahren sind.
Und du warst dabei?
Und ich war dabei und es war auch tatsächlich schon vorher. Und da hat sich bei mir schon so dieses, da war schon so dieses kleine Körnchen, das sich da verankert hatte, dass es ja auch schwimmende Hotels gibt. Und dementsprechend war zu dem Zeitpunkt der Weg irgendwie schon vorgegeben. Es war irgendwie klar, mein Hotel, warum für eins in einer Stadt entscheiden, wenn ich ein Hotel haben kann, das mich um die ganze Welt bringt.
Ich finde es ja Wahnsinn. Ich habe vor 2 Jahren eine Kreuzfahrt gemacht und mich wundert es nicht, warum das jedes Jahr ein Kreuzfahrtschiff der Reederei immer dazukommt. Also wenn man die Mein Schiff zum Beispiel anschaut, dieses Jahr wird wieder ein Schiff eröffnet, letztes Jahr ein Schiff eröffnet worden. Die Alten fahren ja immer noch bei der AIDA, ist es das Gleiche. Also Kreuzfahrt boomt.
Kreuzfahrt boomt, definitiv, ja.
Und bei dir hat es einen Schlag im Herz verursacht.
Genau. Der erste Urlaub, ich habe immer noch Freunde von diesem Urlaub, mit denen ich jetzt in Kontakt bin, sehr viele Jahre später. Das hat was ausgelöst, wo ich gesagt habe, da sehe ich mich.
Das heißt, du bist nach deiner Ausbildung, den Abschluss in der Tasche, sofort zur nächsten Reederei und hast gesagt, hallo, hier bin ich, das habe ich gelernt.
Genau, also man bewirbt sich ganz klassisch wie für jeden anderen Job. Dann wurde ich eingeladen zu diesem Bewerbertag. Da war ein großer Tag in München, wo sie eben für alle möglichen Berufe, die es ja an Bord gibt, dann eben auch dort Interviews geführt haben und Bewerbungsgespräche. Und tatsächlich, überraschenderweise, bin ich an dem Tag schon direkt mit meiner Zusage nach Hause gegangen.
Ist das ein begehrter Job oder nehmen die alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist?
ich würde sagen, ein bisschen von beidem. Es ist definitiv ein begehrter Job. Mein Job ist jetzt noch so einer, den kennen gar nicht so viele. Viele Leute wissen nicht, dass das ein Beruf an Bord ist. Die gehen dann ja klassisch Hotel, Rezeption, Service, da weiß man noch, dass es einen Spa-Bereich gibt. Aber bei mir, dass es die Position in der Ausflugsabteilung eben gibt.
Ach, für die hast du dich dann auch beworben?
Genau, ich habe mich direkt für die Ausflugsabteilung beworben, obwohl ich ja eben aus dem Hotel kam, war mir relativ schnell klar, ich möchte nicht an der Rezeption arbeiten, das ist es eben einfach nicht für mich. Und dadurch, dass wir die Kreuzfahrt vorher ja eben schon gemacht hatten, wusste ich, dass es die Ausflugsabteilung gibt und habe da meine Zeit an Bord natürlich auch genutzt, um als Gast da ein paar Leute zu fragen und ein bisschen zu löchern, wie das denn alles läuft und habe mich dann gezielt auf das beworben.
Was hat dir an dieser Ausflugsabteilung besonderen Spaß gemacht? Also ich stelle mir das jetzt nicht gerade prickelnd vor. Da kommt in der Früh einer, der möchte mit dem Rad wohin fahren und dann ist, also das ist ja, weiß ich nicht.
Ja, aber das Tolle ist halt, du darfst halt dann bei vielen Sachen mitfahren.
Ach, du bist diejenige, die mit dem Mikrofon im Bus drinnen sitzt und dann sagt, einen wunderschönen guten Morgen, die Getränke und Häppchen stehen wir, das bist du dann.
Ja, zum Teil.
Oder die mit den Fahrrädern da fährt, mit den E-Bikes. Die haben ja, das ist ja Wahnsinn, so ein Schiff hat sogar die E-Bikes dabei, gell?
Wir haben einen riesen Raum an Bord, an dem sämtliche Fahrräder, teilweise über 100 einzelne Fahrräder, gestapelt an der Decke hängen. Und das gehört auch zur Ausflugsabteilung. Dafür gibt es extra Leute, die tatsächlich nur dafür eingestellt sind, die Fahrradtouren zu leiten. Das ist nochmal eine extra Aufgabe. Dafür muss man nochmal ein bisschen separat geschult werden, beziehungsweise die sind einfach etwas individueller unterwegs als der Rest. Aber es gehört dazu, ja. Und ich bin auch bei einigen Fahrradtouren selber dann mitgefahren.
Da arbeiten ja unwahrscheinlich viele Menschen auf so ein Schiff. Bevor dass wir da aber hinkommen, muss man sich dafür ein bestimmtes, also ich denke, man kann sagen, dass die für die AIDA beworben.
Ja.
Warum für die AIDA und nicht für die Mein Schiff? Weil der Papa damals die Karte für die AIDA gekauft hat.
Genau, ganz simpel.
Ach so, ja klar. Also dem Papa sei Dank.
Ja.
Hast du dich dann für ein bestimmtes Schiff beworben oder wurdest du einfach raufgesetzt, wo gerade Platz war?
Also in dem Fall, wenn man anfängt, du bewirbst dich, wenn du genommen wirst, bekommst du eine E-Mail mit all deinen Daten. Dann heißt es, okay, an dem und dem Tag erwarten wir dich da am Flughafen oder da im Hafen, je nachdem, ob das Schiff jetzt in Deutschland ablegt oder eben im Ausland. Man trifft sich da und dann geht's von da aus los. Da hat man kein großes Mitspracherecht in dem Sinne, zu sagen, ich möchte auf dieses Schiff, ich möchte dahin. Da wird man erstmal eingeplant von der Landseite aus. Und je länger man dann dabei ist, hat man dann die Möglichkeit an Bord eben zu sagen, ich würde gerne als nächstes diese Lücke füllen. Dass man sagt, okay, ich weiß, da auf dem Schiff ist zu dem Zeitpunkt wird jemand gesucht, ich würde das gern übernehmen. Oder ich würde gern als nächstes da fahren. Oder ich habe jetzt einen Monat oder zwei Urlaub und möchte als nächstes dahin. Da bekommt man dann schon etwas mehr Möglichkeiten. Heißt nicht, dass es immer klappt, aber in meinem Fall ist es ziemlich gut gelaufen.
Wie alt warst du, als du aufs Schiff gegangen bist?
Ich war 20.
Und wie lange hast du den Job gemacht?
6 Jahre lang. Jetzt bin ich...
27. Nein, wie alt? Du bist noch keine 30. Ich weiß,
sorry. Ich bin noch keine 30, ja.
Okay. Nee.
Ich werde jetzt im März...
Also warst 29. du während der kompletten Corona-Zeit logischerweise dann auf dem Schiff?
Ich war am Anfang dabei, dann wurde natürlich eine Zeit lang... gab's nichts und dann war ich wieder mit dabei, als es wieder angefangen
eine
hat.
Eine spannende Zeit, über die werden wir noch sprechen. Aber für alle AIDA-Fans, auf welchen Schiffen hast du denn gearbeitet?
Kannst mich eher fragen, auf welchen nicht.
Ach, wurdest du wirklich auf verschiedenen Schiffen? Ist es nicht so, dass man dann auf einem Schiff ist und da bin ich dann und juhu und...
Also gerade für mich, es gibt Positionen, die haben ihr Schiff. Gerade auch, wenn es dann um die Technik geht, um die Ingenieure, um die Maschine, die kennen einfach ihr Schiff. Das ist ihr Baby, die wissen genau, welches Rohr und welches Kabel und die kennen all die Macken und all die Mätzchen, die ein Schiff macht. Die bleiben meistens auf einem oder zwei Schiffen. Und dann gibt es eben viele Crewmitglieder, die komplett bunt durchwechseln. Und bei mir war es natürlich so, für mich war jetzt nicht ausschlaggebend, was das Schiff für eins ist, sondern für mich in der Ausflugsabteilung ist natürlich der große Unterschied, wo ist dieses Schiff unterwegs? Das heißt, hätte ich mich für ein Schiff entschieden, wäre ich vielleicht ein paar Mal mehr noch im Kreis gefahren oder im Sommer da, im Winter da und dann wieder zurück. Und ich habe eben gesagt, ich möchte natürlich, wenn es geht, so viel wie möglich mitnehmen und habe dann bunt die Schiffe gewechselt und bin von einem aufs nächste und habe damit natürlich mehr und mehr Länder.
Aber das ist ja eigentlich doof, weil wenn ich weiß, ich habe jemanden in der Ausflugsabteilung, die sich sehr gut im Mittelmeer auskennt, dann lasse ich die doch immer auf der Mittelmeerroute. Ist doch viel einfacher. Dann brauchst du dann wieder neue Kontakte, musst du neue Ausflüge überlegen und so weiter und so fort.
Das Programm an sich steht ja. Das steht mit mir und ohne mich. Das macht alles die Landseite schon. Also die Ausflüge werden zentral eingekauft und alles besprochen und ausgemacht. Wer an Bord das letztendlich durchführt, ist nicht ganz ausschlaggebend.
Ach so, das heißt, dein Job war, die kommen morgens zu dir, sagen, hey, ich hätte Bock auf dies und jenes. Dann rufst du da an, buchst dich den Slot ein und begleitest dann praktisch die Passagiere und bringst die Abend wieder sicher zurück.
So kann man es grob vereinfacht sagen, ja. Also es gibt natürlich auch in der Ausflugsabteilung verschiedene Positionen. Das heißt, gerade wenn man anfängt, fängt man an, das nennt sich dann Scout bei uns, oder eben als einer der Outdoor-Guides. Das heißt, man kümmert sich darum, an Bord die Ausflüge zu präsentieren und zu verkaufen. Das heißt, wir haben verschiedene Veranstaltungen auf der Bühne, um erstmal überhaupt den Gästen vorzustellen, was haben wir denn für Möglichkeiten, die Reise. Es gibt teilweise TV-Formate, wo wir was aufzeichnen, was sich die Gäste dann im Fernsehen anschauen können.
Echt, ist da ein Kamerateam dabei?
Es gibt Kameraleute an Bord, ja. Ich habe einige Folgen mit dem Kamerateam zusammen aufgezeichnet, wo wir verschiedene Ausflüge vorstellen, wo wir mit dem Kamerateam auf Ausflug sind, die das sowohl für eben unsere eigenen Werbezwecke dann benutzen, dass man sagt, okay, hier haben wir ein Video, wie sieht's auf dem Ausflug aus? Und natürlich auch für den Reisefilm. Die Gäste können am Ende der Reise einen Film bekommen, wo alles drauf ist, was so über eine Woche oder zwei, drei passiert ist.
Verrückt, was es alles für Jobs gibt. Wie viele Personen arbeiten denn auf so einem Kreuzfahrtschiff?
So zwischen 600 und 1000, würde ich sagen, waren im Schnitt auf den Schiffen, auf denen ich unterwegs war.
Jetzt hast du die Zusage bekommen, dein erster Arbeitstag, du fliegst nach, wo musstest du hin?
Ich bin nach Mallorca geflogen.
Aha.
Nach Mallorca, ich war das erste Mal auf AIDA Perla im Mittelmeer unterwegs und das war eine Einwochenreise von und bis nach Palma oder Barcelona. Man konnte entweder oder einsteigen und dann ging das eine Woche im Kreis für tatsächlich die kompletten 6 Monate, die ich da war und dann immer mit Rom, mit Pisa, Florenz, mit Barcelona, mit Palma eben und dann fährt man da im Kreis.
Aber ist ja verrückt, ein halbes Jahr lang warst du dann da auf diesem Schiff und bist nur im Kreis gefahren. Das heißt, du warst jede Woche in Rom.
Ja, also mein erster Ausflug war auf Korsika damals, war eine Panoramafahrt, also relativ einfach. Man hat mich in den Bus mit den Gästen gesetzt. das ist ein Job, das ist Learning by Doing. Dafür gibt es keine Ausbildung oder kein Programm, das dich darauf vorbereiten kann, was deine Sachen sind. Du bekommst jemanden an die Seite, der quasi dein Buddy ist, der die ersten Tage wirklich nicht von deiner Seite weicht, dich überall mit hinnimmt, weil sonst würdest du allein auf den Wegen im Schiff hinter den Kulissen einfach verloren gehen und deine eigene Kabine nicht mehr finden. Aber nach Woche 6 oder 7, nach dem 6., 7. Mal in Rom, man macht ja oft dann wirklich die unterschiedlichen Ausflüge, um an Bord eben auch wirklich perfekt beraten zu können, wo sieht man, bei welchem Ausflug sieht man was, wo hat man Freizeit, wo ist es geführt, wo muss man viel oder wenig laufen.
Ja, darum frage ich mich, dass ihr immer gewechselt seid, weil es wäre doch toll, wenn die AIDA gesagt hätte, du bist jetzt da und solange du bei uns arbeitest, fährst du immer im Kreis im Mittelmeer, weil da kennst du dich dann aus, warum sollte man dich dann nach Kanada, Australien, sonst wo hinschicken?
Ja, nur das machen halt die wenigsten dann einfach mit. Irgendwann gehört es halt eben, dann ist das, ist das Gute an unserem Job, dass wir eben die Welt sehen können und dann kannst du niemanden für immer, gerade in unserem Beruf, wo wir ja wirklich auf die Ausflüge gehen, die wenigsten lassen sich dann an eine Route, sag ich mal, fesseln und fahren die ganze Zeit nur noch im Kreis mit den gleichen Städten. Irgendwann hast du einfach alles gesehen und du brauchst ein bisschen was Neues.
Jetzt nimm uns doch mal mit an deinen ersten Arbeitstag. Du kommst da an, du kennst das Schiff jetzt nur als Gast und plötzlich bist du Arbeiter. Wie stellt man sich das vor?
Du weißt gar nicht, wo du als erstes hingucken sollst. Alle sind schon neugierig, weil alle wissen, neue Crewmitglieder kommen. Das heißt, jeder grüßt dich, jeder ist, also tatsächlich war mein Eindruck, jeder ist wirklich sehr freundlich und willkommen. Und dann gehst du durch Türen, die du noch nie gesehen hast, die dir nur als Gast gar nicht aufgefallen sind und plötzlich sieht alles anders aus und dann musst du hier was ausfüllen und dann hast du die erste Sicherheitsschulung und dann werden dir ganz viele Leute vorgestellt, dann heißt es, hier ist übrigens deine Kabine, merk dir das und du bist 3-mal links und rechts abgebogen, 5 Treppen hoch und runter.
Sind das schöne Kabinen? Weil man hörte die schlimmsten Geschichten, dass da Leute reingestapelt werden, dass die sogar die Betten teilen müssen, die, stimmt das? Oder hat jeder, weil, muss man mal reden, man braucht ja dann trotzdem 400, 500 Betten für die Besatzung.
Ja.
Und da habe ich gehört, dass wenn da die Inder, die kochen, die Vormittagsschicht haben, schlafen dann in den Betten der Nachtschicht.
Das ist schon eine sehr wilde Geschichte. Also das war bei uns definitiv nicht so. Ich kann ja natürlich nicht für alle Kreuzfahrtlinien in der Welt sprechen, aber bei uns hat jeder sein eigenes Bett. Und das muss er auch mit keinem teilen, wenn er denn nicht möchte.
Einzelzimmer?
Die reguläre Crew hat eine Kabine zu zweit. Das ist ein Stockbett tatsächlich. Die Kabinen sind sehr, sehr überschaubar. Also man muss es schon ordentlich auf der Kabine halten, sonst kann man die Türe nicht mehr aufmachen. Da ist ein kleiner Schreibtisch drin, da ist ein Schrank drin, da ist ein Badezimmer drin und das Bett eben.
Aber kein Fenster, oder?
In der Regel bei den meisten Kabinen nicht. Es kommt natürlich ein bisschen auf das Schiff an. Und auch auf die Position. Je höher die Position natürlich ist, die verschiedenen Abteilungsleiter haben allein eine Kabine oder teilen sich bei uns dann zum Beispiel ein Badezimmer in der Mitte, aber du hast deine eigenen 4 Wände sozusagen.
Stimmt, Badezimmer hast du auch nicht, gell?
Doch, wir hatten ein Badezimmer. Es ist sehr klein und wenn ich den Duschvorhang zumache, dann ist meine Kloschüssel mit mir in der Dusche. Aber ja, ich habe mein eigenes Badezimmer mit, also zu zweit.
Ich wollte gerade sagen, weil du sagst, umso höher die Wertigkeit, umso besser das Zimmer, da kriegt das Wort Hochschlaf eine ganz neue Bedeutung.
Ja, definitiv, ja. Also man je nachdem, wie die Position dann eben ist, hat man selber bekommt man ein größeres Bett, hat eben entweder ein Bad, das man sich mit dem Zimmernachbarn teilt oder selber ein eigenes Bad. Und dann verschiedene Kabinen haben dann eben auch das Bullauge und man hat Tageslicht.
Gab es dann da auch mal Momente am Anfang, wo du dir dachtest, oh heiliger Gott, jetzt sitze ich in dem kleinen Kabuff, ich drehe seit Wochen die Runden und es geht noch so weiter, ich will hier runter?
Den Moment hat bestimmt der ein oder andere, ich hatte den nie. Also ich habe wirklich sehr schnell für mich festgestellt, dass mir das richtig Spaß macht. Und ich hatte wirklich, ich möchte keinen Tag missen, selbst wenn man dann die 18. Runde im Kreis fährt so ungefähr. Es ist trotzdem jede Woche was Neues. Keine Woche ist gleich.
Es gibt so viele Kreuzfahrtschiffe, gell? Ein halbes Jahr lang drehst du mit einem Schiff immer die gleiche Runde. War das immer ausgebucht oder sagst du, ja, zu der Zeit da fahren immer ganz wenige?
Keine Reise ist wie die andere. Du hast Reisen vor den Ferien. Das sind mehr Erwachsene oder generell etwas weniger Leute, dann gehen die Ferien los im ersten Bundesland. Das ist ja das Schöne an Deutschland. Wir haben ja auch sämtliche Wochenferien. dann geht's los, dann hast du plötzlich mehr Kinder. Dann merkst du, ah, die Dialekte sind jetzt eher Norddeutsch. Dann irgendwann wechseln die Dialekte ins mehr Berlinerische oder Bayern kommen an Bord mehr. Also jede Woche kriegt man so ein bisschen mit, wo ist das Jahr gerade in Deutschland. Dann hat man Reisen, da sind einfach so viele Kinder an Bord, da sind über 1000 Kinder an Bord, dass das Wichtigste in dieser Woche eigentlich ist, dass das Regenbogeneis und das Nutella nicht ausgehen. Und die nächste Woche ist das Wetter plötzlich besonders schlecht und ein Hafen fällt aus oder wir fahren woanders hin oder drei Häfen werden durcheinander getauscht. Es ist keine Woche jemals wie die andere.
Immer verschiedene Gäste. Ist denn der Bayer anders da als der Preuße?
Also ich würde vielleicht gar nicht sagen, dass in dem Fall die Preußen und die Bayern so für mich die größten Unterschiede da zeigen. Aber ich habe schon auch einige Klischees erlebt. Also dann eher aber Nationalitäten, würde ich sagen. Du bist unterwegs, wir sind in New York, haben Wechseltag. Von unserem Kreuzfahrtschiff werden 100 Fahrräder abgeladen. Jeder schiebt sein Fahrrad raus, weil man im Central Park Fahrrad fahren will. Und auf der anderen Seite vom amerikanischen Klientel wurden halt die Elektroscooter, also hier, dass man ja nicht laufen muss, sondern
diese
auch...
Diese Wägelchen da,
diese
Wägelchen,
die Wägelchen, genau, wurden die Wägelchen abgeladen, weil die haben halt die Wägelchen an Bord, damit die Gäste an Bord die weiten Wege zwischen Kabine und Restaurant nicht laufen, sondern fahren können. Also sowas kann man dann schon auch, dass man dann so Reisen hat, wo gemütlicher sind, wo dann Gäste um die Ecke kommen und man wartet, zwei Schiffe nebeneinander warten auf ihre Gäste und man kann sagen, der gehört zu mir, der gehört zum anderen Kreuzfahrtschiff, der deutsche Kreuzfahrer trägt gerne seine Bordkarte an einem Glitzerhalsband draußen und man sieht auf den ersten Blick, die Sandalen, die gehören zu uns, weil die haben schön Socken drin an. Also so ein paar Klischees erfüllen wir dann doch und die fallen dann so im internationalen Vergleich, fällt es dann schon manchmal auf.
Der Deutsche ist ja immer bekannt als der Jammerer und der Schimpfer. Ist es tatsächlich so? Sind die Amerikaner freundlicher dafür als die Deutschen?
Der Deutsche ist schon gern ein wenig grantig und ein wenig grummelig. Also gerade auch im Urlaub hat der Deutsche schon auch gewisse Erwartungen. Und wenn das Restaurant um 18 Uhr aufmacht, dann steht man um 17.45 Uhr in der Schlange und wartet lieber noch eine Viertelstunde vor geschlossenen Türen, bis das Restaurant aufmacht, weil um 6 Uhr wird Abend gegessen.
Ja, ich bin so einer, besonders auch beim Frühstücken, ganz schlimm. Aber ich jammer nicht, bin immer brav.
Ja, da gibt es aber halt dann schon den einen oder anderen, der sagt, ah, jetzt ist kein Tisch frei. Und man sagt, naja, dann kommst du halt, wenn man halt nicht Punkt 6, sondern vielleicht halt um 18.30 Uhr dann essen geht, dann ist schon wieder Tisch frei. Oder so Kleinigkeiten, da wird schon gern angestänkert. Ich meine, klar, bei uns läuft auch nicht immer alles perfekt. Das muss man ganz klar sagen. Kreuzfahrtschiff lebt von der Spontanität und von der Flexibilität, weil wir halt einfach auf so viele, von so vielen Faktoren abhängig sind. Und da wird schon gern dann auch mal gestänkert oder sich beschwert, auch oft einfach leider aus Gründen, die nicht ganz gerechtfertigt sind, also dass jetzt der Strand war nicht weiß genug, die Fische waren nicht bunt genug oder die Straßen in Afrika auf Madagaskar, also da hätten wir uns schon drum kümmern können, weil die haben schon ganz schön viele Schlaglöcher gehabt und das war jetzt für seinen Rücken schon nicht so angenehm. Und außerdem war in dem Bus gar keine Klimaanlage, wo ich schon froh bin, dass der Bus 4 Reifen und 4 Türen gehabt hat.
Nee, wirklich? Ja, aber ich kann es verstehen. Keine Klimaanlage, Katastrophe.
Ja, also manchmal, da könnte ich ein eigenes Buch drüber schreiben.
Wie viele Stunden muss man da am Tag arbeiten? Weil, ganz ehrlich, 8 Stunden Freizeit, was machst du? Darfst du in deiner Freizeit dann auch das Spa benutzen oder ins Kino gehen oder so? Darfst du da alles benutzen oder musst du da in dein Kämmerchen sitzen bleiben?
Also teilweise ist es so, du möchtest einfach nur in dein Kämmerchen und eine Pause machen und schlafen oder so. Also die Arbeitszeit an sich an Bord ist total unterschiedlich für jede einzelne Position. Es gibt Leute, die haben... oder Crewmitglieder, die kriegen einen Dienstplan für die gesamte Reise, die wissen genau, in der Küche oder im Service, die arbeiten das Frühstück und die Mittagsschicht oder auch in der Maschine etc., die haben ihre fest eingeteilten Schichten, die sich über die ganze Reise wenig verändern und auch tatsächlich sehr feste Zeiten, wo man weiß, da ändert sich jetzt nicht so viel in der Regel. Bei uns im Ausflugsteam ist es halt sehr, sehr flexibel. Wenn das Schiff morgens um 6 schon im Hafen ist und wir haben einen großen Tag eben zum Beispiel mit Rom und die ersten Ausflüge starten um 7, dann müssen wir natürlich zu der Uhrzeit alle Mann an Deck, dann geht's los, dann kommen alle Gäste, dann geht unser Tag sehr früh los. Teilweise gehen die Ausflüge 10 Stunden lang. Wenn du bei so einem Ausflug natürlich mit dabei bist, die Vorbereitungszeit, der Ausflug an sich, da sind schon mal schnell 10-12 Stunden auch rum, wo du eigentlich nur eine Sache gemacht hast.
Hast du dann konkret eine 40-Stunden-Woche?
Sowas existiert nicht. Ich habe zwischen 8 und 14 Stunden teilweise gearbeitet.
Ja, und die restliche Zeit warst du dann doch nicht am Zimmer nur, sondern darfst du ganz konkret die Dinge, die am Schiff sind, mitbenutzen?
Wir dürfen die Dinge am Schiff auch mitbenutzen. Es gibt verschiedene Regeln. Wir durften zum Beispiel das Gästefitnessstudio jetzt nicht unbedingt am Seetag, wenn alle Gäste auch da sind, aber gerade abends oder eben an den Landtagen, wo die meisten Gäste nicht auf dem Schiff sind, können wir das Gästefitnessstudio mitbenutzen. Wir haben aber zum Beispiel auch unser eigenes Crew-Gym, das nur für die Crewmitglieder ist.
Ach, da gibt's nochmal ein Gym da drinnen.
Genau. Wir haben auch eine eigene kleine Sauna zum Beispiel. Wir haben, auf manchen Schiffen gibt's einen extra Raum, der nochmal als Friseur eingerichtet ist, wo Crewmitglieder sich eben quasi gegenseitig die Haare schneiden können.
Nein.
Man darf aber auch sich einen Termin im Gästefriseur buchen. Die Regel an sich ist einfach nur Guests first.
Wo ist denn das Ganze untergebracht? Seid ihr dann eher unten im Schiff oder in der Mitte?
Viel ist unten tatsächlich. Je nachdem Schiff geht es so ab Deck 3, 2, 1 geht es los, wo die Kabinen der Crew jeweils sind, wo wir haben ein eigenes Riesenrestaurant dementsprechend unten, wo wir versorgt werden mit Frühstück, Mittag, Abendessen, Mitternacht, Snack. Wir haben eine eigene Crew-Bar auch, dass wir also auch, wenn ich einfach abends einen Cocktail trinken möchte oder ein Feierabendbier, wo ich mich da mit meinen Crewmitgliedern treffen kann, dass ich eben nicht unbedingt, wenn ich das nicht möchte, meine Freizeit mit den Gästen verbringen muss.
Also, wenn man dann ein halbes Jahr aufeinander sitzt, da hast du ja bestimmt ziemlich schnell einen Freund gefunden, oder?
Also, man ist definitiv auf diesem Schiff nie alleine. Das muss einem bewusst sein. Wenn man an Bord geht, gibt man so ein bisschen seine Privatsphäre auf. Du weißt nicht, mit wem du die nächsten Monate zusammen wohnst. Das ist schon mal der erste Punkt. Du kommst dahin, bekommst eine Kabine zugeteilt mit Person XY.
Oh Gottes Willen, ich würde durchdrehen. Kann man da nicht tauschen?
Ja, natürlich. Also klar, müssen die erstmal was einteilen. Die gucken schon auch so ein bisschen, dass die Nationalitäten zusammen sind. Mädels mit Mädels, Jungs mit Jungs eben generell erstmal. Und wenn sich aber dann Freundschaften entwickeln, dadurch, dass ja bei uns immer ein Wechsel drin ist, ist es ja ständig ein Kommen und Gehen in der Crew, dass man dann auch anfragen kann, dass man eben umzieht oder wenn man sagt, Mensch, wir haben jetzt komplett gegensätzliche Einstellungen zu, soll es in der Kabine warm oder kalt sein, das funktioniert einfach nicht, dann kann man das schon anfragen und dann bin ich auch schon umgezogen, einfach weil ich eine gute Freundin gefunden habe und man sagt, hey, wir wollen eigentlich gern die nächsten paar Monate zusammen wohnen, das geht schon. Aber an sich, du hast keine große Privatsphäre, es sind immer Leute um dich rum.
Also man merkt, der Frau hat es definitiv auf diesem Schiff gefallen. Wenn man jetzt mal das Ganze anschaut, was war für dich dein schönstes Erlebnis, was du je auf einem Schiff hattest, wo du sagst, mei, das war schön?
Ich habe drüber nachgedacht. Ich dachte mir schon, dass du mich das fragst. Und es sind so viele einzelne Momente. Es sind so viele Sonnenuntergänge, wo du mit jemandem zusammen in der Bugspitze stehst.
Titanic-mäßig. Wirklich?
Wir haben in ganz vielen Schiffen ist vorne die Bugspitze, ist der Crewbereich, da ist ein kleiner Pool, da ist ein Sonnendeck.
Ja, stimmt, weil der normale, wir sind da nie hingekommen auf diesem Schiff vorne. Ich wollte immer Titanic spielen und König der Welt schreien. Und Scheiße, ich bin da gar nicht hingekommen.
Ja, auf einigen, also kommt drauf an, wie das Schiff natürlich aussieht. Auf einigen ist das tatsächlich der Crewbereich. Ich erinnere mich relativ früh, da sind wir Richtung Grönland gefahren. Und es war wirklich so dieser klassische Titanic-Moment. Da waren die ersten Eisberge, die im Wasser waren. Und wir standen vorne in der Bugspitze mit den Teammitgliedern, mit den wirklich engen Freunden, die man da gefunden hat und haben dieses Auslaufen aus dem Hafen angeschaut und wir sind so ganz langsam auf diesen Eisberg zu. Wir haben natürlich alle die Musik rausgeholt, im Hintergrund lief Titanic-Musik, wir standen da vorne und so, okay, aber der dreht jetzt schon noch ein bisschen, oder? Fahren wir wirklich, ist es der, fahren wir auf den Eisberg zu oder
ja,
drehen wir noch
schon
ab?
Schiss.
Die sehen die Eisberge ja auch, alles gut, gar nichts passiert, kein Problem und dann ist aber so, auf dem Weg dahin zwischen uns und diesem Eisberg ist ein Wal aufgetaucht und ist noch so schön vor uns. Einmal hat seine Schwanzflosse gezeigt und wir standen alle da so, wow. Das sind so kleine Momente. Oder das Einlaufen in New York. Du stehst morgens um 5 Uhr früh auf. Es ist Nebel und kalt und du bist eingepackt bis zur Nasenspitze. Es wird heißer Kakao ausgeschenkt und du stehst einfach an der Reling, Gäste wie Crew, und wartest einfach auf das erste Mal, dass du die Freiheitsstatue siehst und dann so langsam da dran vorbeifährst.
Oh, da fängt ja sogar bei mir das Fernweh an.
Das sind so diese Kleinigkeiten, das erste Mal was sehen oder einfach abends. Du hast den Tag über, egal wie der Tag gelaufen ist, der war vielleicht chaotisch ohne Ende, es ist nicht alles gelaufen, wie es sollte, oder wir mussten umplanen etc. Und du stehst abends an der Reling und guckst den Sonnenuntergang.
Was war für dich die Route, wo du sagtest, die muss jeder mal gefahren haben?
Also ich bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Fan von Skandinavien, Norwegen, die Ecke.
Diese Fjorde, gell?
Diese Fjorde, du bist schon auf einem Riesenschiff. Und du stehst dann da und bist einfach ein Zwerg in der Landschaft. Du guckst links und rechts hoch und hast diese endlosen Berge. Es ist schon wahnsinnig faszinierend. Da kann ich wirklich den ganzen Tag einfach nur aus dem Fenster gucken.
Gibt es da einen besonderen Hafen, wo du sagst, der muss da auf jeden Fall drin sein, weil der ist wirklich ganz, ganz toll?
Oh, da gibt es ganz viele. Also ich war wirklich in sehr, sehr vielen. Klassisch natürlich der Geiranger Fjord, einfach weil es der Fjord schlechthin ist, der längste mit der beeindruckendste, aber in den meisten hat man so eine schöne Fjordlandschaft oder kann dann eben mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren, Kajaken gehen, wandern gehen, Aussichtspunkte und Wanderrouten haben die da oben ja ohne Ende. Und es muss nicht mal Sommer sein. Ich war auch in Norwegen im Winter. Ich war an meinem Geburtstag, war ich Hundeschlitten fahren mit Huskies im Schnee. Es war blauer Himmel, der Schnee hat geglitzert und das sind so Sachen, die vergisst man nicht.
Das glaube ich. Ich bin aber immer noch bei dieser Szene, wo du gerade erzählt hast, ihr fahrt auf den Eisberg zu und ihr habt die Musik von Titanic. Also sorry, ich hätte schon ein bisschen Angst gehabt, weil, hallo, die Leute auf der Titanic haben auch nicht geglaubt, dass sie untergehen.
Man macht natürlich, bevor man überhaupt an Bord geht, muss man eine Woche lang ein Sicherheitstraining durchlaufen. Also noch bevor ich überhaupt als Crewmitglied aufs Schiff durfte, musste ich eine Woche, das ist entweder in Hamburg oder in Rostock.
Ach, das schon.
Muss man dahin und dann ist wirklich eine Woche lang nur Sicherheitstraining. Crowdmanagement, also mit vielen Menschen, Übungen, man geht alle möglichen generellen, es gibt ja viele vorgeschriebene Protokolle und was erlaubt ist, was nicht, was man an Bord so macht, die Sicherheitssachen, die man als Gast eben auch gar nicht mitbekommt und auch nicht mitbekommen soll, wo man das als Crewmitglied gelernt bekommt. Und da sitzen dann tatsächlich auch in diesem Kurs sowohl Mitarbeiter von Kreuzfahrtschiffen als auch einfach Frachter, Crewmitglieder, da sitzt der Kapitän, genauso neben dem Spa-Friseur. Und wir müssen alle die gleichen Sicherheitsregeln einfach kennen und beherrschen. Wir haben Feuer gelöscht, wir sind in brennende Container rein, wir sind in Rettungsboote, wir waren im Schwimmbad und sind in Flöße geklettert und alles Mögliche.
Ach, das muss man da alles direkt ausprobieren.
Das wird da alles direkt probiert und...
Ist das dann so, dass, also angenommen, dieses Schiff würde untergehen, hat jeder Platz im Rettungsboot, weil ich sehe immer keine?
Es sind genügend Plätze da, sowohl in den Booten als auch in den Flößen, und diese Rettungsflöße siehst du nicht, weil die sind noch nicht aufgeblasen. Die würden erst im Notfall dann von Bord gehen und sich aufblasen, die sind mit einkalkuliert und das sind auch die Plätze, die man auf den ersten Blick, wenn man jetzt einfach nur Boote zählt, natürlich nicht sieht. Das sind auch nochmal ganz viele. Die sind da auch mit dabei, die gehören damit dazu. Es sind genug Plätze da und es sind auch mehr als genug Plätze da.
Was war das Schlimmste, was dir auf dem Schiff bis dato passiert ist?
Zum Glück, toi toi toi, hatten wir nie einen großen Notfall, wo es wirklich drum ging, müssen wir in die Rettungsboote oder ist irgendwas wirklich schlimm passiert. Die größte Gefahr an Bord ist Feuer. Dementsprechend ist ein großer Teil unserer Schulungen und unserer Sicherheitsübungen beziehen sich immer drauf, was passiert, wenn Feuer ist. Als Crewmitglied musst du mehrmals während dem Vertrag, alle ein, zwei Wochen, da gibt es festgelegte Zeiträume, wo die ganze Crew wirklich Übungen macht, wo auch nicht nur wir tun mal als ob, sondern da wird mit Nebelmaschinen gearbeitet. Da wird mit Leuten gearbeitet, die sich in einem Schrank verstecken.
Auf dem Schiff?
Auf dem Schiff, auch während Gäste da sind. Das ist dann meistens an Tagen, wo Gäste an Land sind, wo wirklich mal komplette Bereiche mit einer Nebelmaschine also komplett vernebelt werden, wo Leute geschminkt werden mit Verletzungen, wo Puppen oder Menschen irgendwo versteckt werden mit der Aufgabe, du versteckst dich oder du spielst ein Kind, das nicht weiß, wer es ist oder wo es hingehört, um die Crewmitglieder in den jeweiligen Bereichen und auf jeder einzelnen Aufgabe zu trainieren. Jedes Crewmitglied hat eine ganz konkrete Aufgabe, was es in einem Notfall zu tun hat.
Aber passiert ist sowas bei dir nicht?
Nein.
Also kein Feuer?
Es gibt mal kleinere Feuer, aber in der Kette ist dann so, dann rückt die Feuerwehr aus und meistens ist es halt was Kleineres, dass in der Küche mal was angebrannt ist oder es raucht. Dann geht zwar der Alarm los, aber ich selber musste nicht ausrücken quasi.
Oder der Gast, der eine Zigarette angezündet hat oder so.
Genau, so Kleinigkeiten. Ich meine, es sind so viele Menschen an Bord und so viele Kleinigkeiten, die passieren, die einfach wirklich Unfälle sind und die aber schnell geregelt werden. Also ich war nie in einer Situation, wo ich jetzt wirklich Angst hatte. Dafür hatte ich auch einfach das Gefühl, dass es so viele Sicherheitssysteme gibt, dass mir eigentlich wirklich nichts Schlimmes passieren kann und dass alle so viel üben und trainieren und geschult sind, dass ich wirklich nie Angst hatte, dass das Schiff untergehen könnte.
Ja, weil wir gerade von Sicherheit sprechen, ich muss kurz ein Thema ansprechen. Ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, aber das war das Erste, was mir damals gesagt wurde. Die war auf dem Schiff, auf dem der Kübelböck gesprungen ist. Warst du nur mal auf dem Schiff oder auch zu dieser Zeit?
Ich war zu dem Zeitpunkt mit an Bord. Ich war Teil der Crew in diesem Jahr, ja.
Wie läuft das ab? Weil ich denke mir, ich habe mir das damals bei meiner Reise auch gedacht, dass da keiner runterfällt und springt. Gehen da öfters Menschen verloren?
Es ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass sowas passiert. Wir hatten auch schon mal ein Crewmitglied, das einfach aus Spaß im Hafen von der Reling ins Hafenbecken gesprungen ist. Als Unfall passiert es eigentlich eher selten. Die ganzen Rehlinge an Bord etc. ist schon so ausgelegt, dass man jetzt nicht einfach nur stolpert und aus Versehen über Bord geht. Es ist kein Scherz. Man sollte mit sowas auch wirklich nicht scherzen. Man muss wirklich auch gucken, auf Kinder aufpassen etc. Aber Unfälle,
ja,
aber oder
passiert gewollt. Ist das nur ein einziges Mal passiert bei dir, dass der gesprungen ist, oder waren es mehrere?
Bei mir war es nur dieses eine Mal. Man sieht oft nur sowas auch aus dem Augenwinkel. Wir hatten einmal auch einen Fehlalarm, dass jemand gemeint hat, er hat was gesehen, ob da eventuell nur eine Jacke von Bord gefallen ist oder etwas anderes. Aber man muss natürlich reagieren. Und da gibt es natürlich auch vorgeschriebene Protokolle und wie das Ganze an Bord abläuft. Und das passiert dann natürlich in dem Moment, dass natürlich auch gewisse Sicherheitskameras gecheckt werden. Das Schiff hat sehr viele Kameras, gerade auch in den Außenbereichen, dass man guckt, okay, was genau ist passiert? Wo ist es passiert? Wann ist es passiert? Das Schiff hat verschiedene Suchmuster etc. und Protokolle, die einleiten. Und man sagt, okay, man fährt ein Manöver, um auf der gleichen Route wieder zurückzufahren zu dem Ort, an dem es passiert ist. Man fährt dann in einem vorgeschriebenen Muster diesen Bereich eben ab, falls man die Person nicht direkt finden kann. Man sagt, okay, in diesem Bereich sucht man als erstes, man holt andere Schiffe dazu, teilweise andere Kreuzfahrtschiffe, die auch zufällig in der Gegend sind, helfen mit. Da helfen dann alle zusammen, wenn sowas passiert.
Wann habt ihr denn gemerkt, da fehlt der? Hat das jemand gesehen, da ist was gesprungen? Oder war am nächsten Tag einfach jemand bei der Zimmerreinigung, hat man festgestellt, ja, da ist das Bett nicht benutzt? Oder wie kriegt man das mit?
Das ist natürlich schon die Gefahr an sich, dass das auch schon ungesehen passieren kann. Wenn dann natürlich nachts irgendwas passiert, es kann gut sein, dass es mehrere Tage nicht auffällt. Wir sind auch geschult, auf gewisse Sachen zu achten. Auch das Housekeeping, wenn zum Beispiel eine Kabine einfach längere Zeit ein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür hat oder so, da gibt es natürlich schon auch Sachen. Aber in dem Fall ist es tatsächlich relativ schnell aufgefallen und wir wussten, was los ist. Die Crew hat reagiert, es wurden alle Sachen eingeleitet, Schiffe kamen dazu, um uns zu helfen und zu suchen.
Ich hatte einen Schüler, der ist zur See gefahren und der hat mir am darauffolgenden Tag, als er noch gesucht worden ist, erzählt, hat er gesagt, Herr Meier, der lebt nicht mehr. Dann habe ich gesagt, warum? Er sagte, hallo, es ist kalt, das Wasser ist eiskalt, aber an dem ist er nicht gestorben, wenn, dann war es die Gischt. Sagt dir die Gischt was?
Es ist natürlich, wenn man auf dem Meer draußen ist und da wirklich ins Wasser fällt, wenn da ein bisschen Seegang ist. Wir waren sehr weit oben im Norden. Wir waren auf dem Weg nach Kanada gerade. Also wir kamen von Grönland auf dem Weg nach Kanada. Er hat da definitiv recht, das Wasser ist eiskalt. Und wenn da ein bisschen Wellen kommen, die kommen aus allen Richtungen. Du kannst jetzt nicht wie am Strand, dass du sagst, ah, da kommt von vorne eine Welle, ich stelle mich drauf ein. Du wirst so schnell von allen Richtungen vom Wasser überrascht und es ist, du hast Kleidung an. Es ist nicht einfach. Natürlich setzen Überlebensinstinkte ein und man hört es ja immer wieder in den Medien, dass Leute dann auch schnell gefunden werden und wieder an Bord gebracht werden und alles. Aber es ist zeitlich begrenzt. Man hat definitiv nicht ewig Zeit und kann jetzt sagen, ach Mensch, ich schwimme an Land. Das kann man machen, wenn man im Hafenbecken ist, aber wenn man auf offener See ist, läuft da definitiv die Zeit gegen einen im Sumpffall.
Genau, das hat ja auch erzählt, ja gesagt, dass das Hauptproblem tatsächlich ist, dieser feine Nebel, der über der Wasseroberfläche ist und man atmet praktisch, man denkt, man ist über der Wasseroberfläche, atmet ein, aber es ist der Wassergehalt so hoch, dass man trotzdem, obwohl man über Wasser ist, auf gut Deutsch gesagt, ertrinkt.
Da bin ich tatsächlich.
Ja, aber das hat er mir gesagt. Also von daher, mir tut's leid für alle Menschen, denen man nicht helfen kann, beziehungsweise die in so einer Not sind. Und es macht aber auch was mit den Menschen, die zurückbleiben. Wie ging's auf dem Schiff weiter? Ist doch die ganze Reise kaputt.
Die Stimmung war schon gedrückt. Wir haben einen Hafen komplett ausfallen lassen, weil wir wirklich die Zeit mit Suchen und auf dem Wasser verbracht haben. Ein Hafen in Kanada ist ausgefallen, es haben andere Schiffe mitgeholfen. Man hat
Ach, ihr schon seid da stehen geblieben und habt trotzdem nur ewig gesucht?
Ja, also wir haben den ganzen Tag eben auch das Tageslicht genutzt und da wirklich mit Suchen geholfen, mit anderen Schiffen zusammen. In dem Fall natürlich kommt der Zeitplan durcheinander für die Reise, aber da gab es kaum Gäste, die gesagt haben, oh Mensch, jetzt ist der Hafen ausgefallen.
Ein Gegenteil, weil ich denke mir vor, dass da jeder auf der Reling steht und mitschaut.
Natürlich, also, aber es war auch viel so dieses, ich gehe eine Runde spazieren, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll. Jeder weiß nicht wirklich, wie er jetzt damit umgehen soll natürlich. Jeder muss das für sich irgendwie rausfinden, wie man das jetzt verarbeitet. Es ist schon definitiv ein gedrückter Tag.
Keine schöne Sache, gell?
Nee, einfach nicht. Es war tatsächlich, muss ich aber sagen, ich fand die Reise danach schwieriger, weil da sehr, also die Menschen, die dabei sind, die waren dabei, die verarbeiten das für sich, die haben ihre eigenen Gedanken dazu. Die Reise danach kommt dann die Sensationsgier so ein bisschen. Wo war das? Wer war das? Was weißt du? Die ganzen Medien, die natürlich versucht haben, alles Mögliche rauszukriegen. Leute, die ihre heimlichen Fotos gepostet haben, die sie gemacht haben etc. Also da fand ich die Reise danach dann anstrengender oder dann so unbedachte, völlig unnötige Kommentare wie, ach, naja, bei dem schlechten Entertainment wäre ich auch über Bord gegangen. Ich sage, es ist...
Echt?
Das ist absolut, also so, bist du dann so geschockt und schaust die Person an und denkst dir so, denk mal nach, was du gerade sagst. Also ich fand die Reise danach teilweise anstrengender und respektloser oder ich weiß nicht, wie ich das...
Es ist ja aber auch ein Teil unserer Gesellschaft. Man braucht ja nur in der heutigen Zeit in Facebook reingucken oder teilweise in Instagram diese Hasskommentare. Ja, ihr bietet eine Angriffsfläche.
Definitiv.
Was ebenfalls schrecklich war, die Corona-Zeit. Also du hast dir wirklich alles mitgenommen, was auf den Kreuzfahrtschiffen in den letzten Jahren so war. Wie hast du Corona mitbekommen? Also ich kann mich noch erinnern, plötzlich kam in die Nachrichten, Mensch, da ist so ein Virus. Und plötzlich habe ich gelesen, Mensch, da ist es auf einem Kreuzfahrtschiff. Aber das wart nicht ihr, oder?
Also es ging ja ganz langsam los, also da ist was im asiatischen Bereich, da geht ein Virus um. Wir hatten zu dem Zeitpunkt Schiffe von unserer Flotte auch in Asien, die haben relativ schnell dann die Routen geändert und sind da weggefahren, wurden quasi da rausgeholt. Das war so das Erste, wo man mitbekommen hat, ah ja, die fahren jetzt woanders. Gut, das ist tatsächlich in der Branche jetzt auch nicht unüblich, dass Schiffe spontan die Fahrtgebiete wechseln müssen, irgendwo ist... Ein Sturm, eine Krise, es ist ja immer irgendwo was. Dann beobachtet man das so aus der Ferne. Das hat zu dem Zeitpunkt ja auch in Deutschland die Bevölkerung noch nicht so wirklich betroffen. Und dann wurde es immer mehr. Wir waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich im Indischen Ozean. Seychellen, Mauritius, Madagaskar, La Réunion.
Das
absolute
muss doch schön sein.
Traumreise. Also einer meiner Lieblingsuniformen ist immer noch der Bikini, muss ich ganz klar sagen. Dann ging es schon los. Also an sich war der Plan, dass wir von den Seychellen aus dann unsere Rückreise für die Sommerfahrtgebiete dann nach Italien ins Mittelmeer antreten. Dann kam das ja immer mehr, dass Italien immer mehr, dass man schon gehört hat, also in Italien ist ordentlich was los, wo wir uns dann an Bord schon gedacht haben, also ich glaube, da besteht eine Chance, dass wir vielleicht nicht nach Italien fahren, sondern dass wir woanders hinfahren. Das wird auch auf Ebenen vorgeplant und Plan A, B, C, D, die man als reguläres Crewmitglied gar nicht so mitkriegt. Und dann, ja, kamen da immer mehr Nachrichten und die ersten Gäste, die wir zu dem Zeitpunkt an Bord hatten, also die sind auf die Seychellen geflogen und sollten von uns, von den Seychellen aus, mit nach Europa zurückfahren. Die haben dann schon erzählt, wir hatten ein paar Lehrer an Bord, die dann gemeint haben, ach, bei uns, ich habe gerade die Nachricht bekommen, Schule fällt aus. Ich habe es nicht besonders eilig, nach Hause zu kommen. Wir machen jetzt erstmal Urlaub. Die Stimmung war richtig gut. Alle waren eigentlich froh, dass sie auf dem Schiff weit weg, sag ich mal, waren von dem Ganzen. Und dann waren wir auf den Seychellen. Es war mein Geburtstag. Ich hatte meinen Wunschausflug bekommen, war 10 Stunden lang Katamaran fahren, schnorcheln, Barbecue am Strand. Ich hatte den Traumtag überhaupt. Und ich kam zurück, bin mit meinen Gästen von dem Boot und meine Chefin hat sich auf der Pier von den Mitarbeitern verabschiedet. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, sollten wir nicht morgen auch noch hier sein? Warum verabschiedest du dich denn? Dann hat sie nur gemeint, ach, du warst den ganzen Tag nicht da, du hast so viel verpasst. Wir müssen aus dem Hafen raus, der Hafen macht zu. Wir fahren jetzt weg. Okay, also wir alle Gäste eingesammelt. Und dann war es okay, also wir fahren jetzt erstmal los. Wo fahren wir denn hin? Ja, also erstmal original nach Plan Richtung Europa. Dann kam kurz drauf die Durchsage vom Kapitän, also der Hafen, der nächste Stopp hat zugemacht. Der übernächste übrigens auch. Wir planen alternativ dahin zu fahren.
Ja, ist da noch genug Essen an Bord? Also
zu dem
ja,
Zeitpunkt,
Meier,
also das war
Essen, ja, 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 aber ja.
Zu dem Zeitpunkt war das noch kein Ding, weil da war erstmal so, naja, wir fahren stattdessen dahin und dann dahin. Das geht schon. Also Pata, also wir haben schon sehr gut gefüllte Kühlschränke.
Okay.
Und dann war so, okay, im Ausflugsteam, los geht's, Hafen fällt aus, dann gehen natürlich bei uns, es muss storniert werden, es müssen Informationen rausgehen, es müssen Agenturen kontaktiert werden, dass wir nicht kommen, etc. War bei uns natürlich viel los und wenn natürlich der Kapitän sagt, wir fahren in einen anderen Hafen, dann geht im Ausflugsteam natürlich auch eigentlich los, dass du sagst, oh, neue Ausflüge, wir müssen neue Präsentationen vorbereiten, wir müssen gucken, was haben wir, was können wir anbieten und die Leute wollen ja sofort was Neues buchen. Und dann hieß es aber da schon, mach mal langsam, schauen wir mal. Und dann war kurz drauf, also der Hafen macht auch zu und dann sind wir umgeroutet, weil das Einzige in der Nähe war Dubai. Also wenn man sich jetzt die Weltkarte vorstellt, Seychellen und Italien ist ziemlich die entgegengesetzte Richtung von Dubai. Und dann sind wir statt Richtung Europa zurück, einmal komplett den Kurs gewechselt und sind Richtung Dubai, weil Dubai der einzige Hafen in unserer Nähe, was ja wirklich auch schon halt nicht mehr in der Nähe ist, war, der noch offen hatte und der gesagt hat, ihr dürft Gäste von den Kreuzfahrtschiffen in Flieger setzen und nach Hause fliegen.
Ja, aber warum hat man nicht nach Hamburg heimfahren dürfen?
Naja, das ist natürlich nochmal eine andere Reise. Nach Dubai haben wir jetzt gesprochen, das glaube ich waren 4 oder 5 Tage. Nach Hamburg, das wären trotzdem mehrere Wochen gewesen.
Ah, okay.
Also da muss man einfach dann rein, da muss man dann den Kühlschrank mit in Betracht ziehen bei sowas. Außerdem will man natürlich in so einem Fall, wenn es um Virus geht etc., muss man natürlich auch gucken, will man das an Bord, will man Gäste an Bord haben, was kann man an Bord leisten etc. Und dementsprechend war natürlich schon die Priorität, die Gäste müssen von diesem Schiff runter.
Aber es hatte keine Corona an Bord?
Zumindest, was ich mitbekommen habe, nein.
Sehr gut.
Also bei uns, wir hatten an sich, es gab keine Symptome etc. oder also wenn es jemand hatte, dann wusste er es zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht und es ist nicht aufgefallen. Da war das ja einfach noch so neu. Wir sind dann nach Dubai, es hat mehrere Tage gedauert, bis wirklich Flüge nach Deutschland wieder gegangen sind, bis wir alle Gäste unterbringen könnten. Zu dem Zeitpunkt waren der ganze Hafen voll mit Schiffen. Wir haben teilweise angelegt, ein anderes Schiff ist quasi nur kurz ausgeparkt, dass wir anlegen konnten. Wir mussten wieder weg, dann ist das andere Schiff wieder ran, hat abgeladen. Wir haben wirklich teilweise im Wechsel die Pierplätze benutzt, um die Gäste eben von Dubai aus nach Hause zu fliegen. Und dann, kaum war der letzte Gast von Bord, mussten wir auch direkt wieder aus dem Hafen raus. Und dann waren wir eben noch die Crewmitglieder, die übrig waren. Ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt um die 500 Crewmitglieder, plötzlich ganz allein auf dem Schiff.
War es toll für dich oder hast du gesagt, ich muss hier weg? Ich wüsste jetzt nicht, was ich an deiner Stelle denken würde. Also ich hätte wahrscheinlich schon 10 Nervenzusammenbrüche gehabt, weil ich will ja immer heim. Maya will immer heim. Aber ich weiß nicht, was war in deinem Kopf los?
Also in dem Moment, dadurch, dass wir jetzt wirklich, es war alles für uns so weit weg. Man hört, dass Leute irgendwo krank sind. Ich hatte jetzt auch keinen in meinem Umfeld, dass ich irgendwie mitbekommen hätte, dass in meiner Familie oder irgendjemand, den ich kenne, Corona hätte oder dass da irgendwas wäre und das war irgendwie alles, wir waren so in unserer Blase Und als Crewmitglied muss man auch sagen, wenn man an Bord eines Schiffes arbeitet, jedes Crewmitglied wünscht sich mal eine Reise ohne Gäste. Einfach so dieser Gedanke zu sagen, oh, wie wäre das mal, wenn wir jetzt ganz allein hier wären? Und das war so eigentlich das erste, sagen, oh, sturmfrei. Okay, mal gucken, was kommt. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch echt immer im Hinterkopf, wahrscheinlich geht's nächste Woche weiter. Hat ja keiner damit gerechnet, wie sich das entwickelt. Das war so, okay, wir haben jetzt wahrscheinlich ungefähr eine Woche. Mal für uns, jede Abteilung hat angefangen, okay, wir müssen die Zeit nutzen. Es wird alles Mögliche geputzt und aufgeräumt und Decksarbeiten und alles Mögliche, wo man sagt, ja, wir müssen die Zeit nutzen, wer weiß, wann es gleich wieder weitergeht.
Wie viele Wochen wart ihr dann auf dem Schiff?
55 Tage.
Nein, ihr wart 55, oh Gott.
Also ich war. Wir sind dann da weg, sind dann in den Oman. Da waren nochmal Container, das wäre auch ein regulärer Stopp eben noch gewesen, wo auch geplant war, nochmal Provisions an Bord zu nehmen, Essen, alles Mögliche. Da sind wir hin, wir haben diese Container geladen. Das heißt, wir waren wirklich Oberkante, Unterlippe voll mit Essen, mit allem. Und dann war halt wirklich, es ging so Schritt für Schritt. Dann hieß es, okay, wir gucken, also nächstes Ziel war eben laden. Dann war okay, nächstes Ziel durch den Suezkanal. Also generell war, wir wollen zurück nach Europa. Irgendwann hatten wir dann eben unseren Slot, um durch den Suezkanal zu fahren. Das ist ja sehr getimed und alles. Dann hatten wir also einen ganzen Tag im Suezkanal. Ich habe diesen Tag verbracht mit Balkone putzen. Wir wurden alle in verschiedene Teams aufgeteilt und da war halt dann wirklich in der Zeit, wurde das Schiff einmal auf links gedreht und ich war im Team, das den ganzen Tag Balkone geputzt hat. Das heißt, ich habe mir die ganze Passage durch den Suezkanal angeschaut, während ich Scheiben gewischt habe und Boden geschrubbt. Irgendwann ist uns die Farbe ausgegangen, um Sachen neu zu streichen oder das Schleifpapier um irgendwas. Wir sind übers Schiff gegangen. Wir haben alle einzelnen Rettungswesten aus den Schränken geholt. Da hängen ja diese Trillerpfeifen dran. Wir haben die Knoten aus diesen Schnürchen rausgemacht, die Trillerpfeifen ordentlich aufgewickelt, wieder in die Schränke gelegt.
Um Gottes Willen.
Wir sind mit Schraubenziehern in 5-Mann-Teams übers Schiff gegangen, haben an den Handläufen gewackelt und geguckt, ob wir irgendwo Schrauben nachziehen müssen.
Also euch war langweilig.
Ja.
Aber war es dann so, dass wenigstens das Buffet, wie man sich's vorstellt, auf dem Kreuzfahrtschiff reichlich bestückt war jeden Morgen oder ist da jeder selber in die Küche gegangen und hat sich irgendwie ein Spiegelei gebraten?
Nee, also wir sind in eins der Gästerestaurants umgezogen, das wurde dann in das Crew-Restaurant umgewandelt. Ab einem gewissen Zeitpunkt durften wir sogar in den Gästekabinen wohnen, einfach um eben statt 2 Mann eine Person auf Kabine zu haben. Also wir hatten bei uns jetzt ein sehr gutes Leben. Das kann man nicht für alle Schiffe sagen, das kann man auch nicht für alle Reedereien sagen. Einige waren da schon sehr, sehr, sehr streng. Ich hatte tatsächlich ein relativ gutes Leben. Wir waren in Griechenland, es war angenehm warm. Wir lagen teilweise dann auch einfach nach Feierabend in der Sonne. Es hat jedes Team irgendwie was unternommen. Das Kids Club Team hat für uns Mandala malen und basteln organisiert.
Gott, ist das süß.
Die Sporttrainer haben jeden Abend einfach Kurse für die Crew gegeben. Da war dann halt einmal Zumba, dann war Rückenfitness, dann war das einfach, weil jeder halt plötzlich gemerkt hat, dass ein paar Tage ohne Gäste schon mal ganz interessant sein kann, aber an sich Kreuzfahrt geht halt nur mit Gästen.
Nach 55 Tagen ging es dann endlich runter vom Schiff. Wo habt ihr angelegt?
Letztendlich haben wir unseren Weg tatsächlich bis nach Deutschland, nach Hamburg geschafft. Wir sind in Dubai losgefahren, über den Oman einmal zum Provision Loading, im Mittelmeer in Griechenland, um Zeit zu überbrücken und zu tanken. Und letztendlich haben wir es bis hoch nach Hamburg geschafft und ich bin dann tatsächlich in Bus beziehungsweise dann oben in ein Mietauto eingestiegen und mit dem Auto heimgefahren. Also tatsächlich, wir wurden bis heimgebracht. Verschiedene Flieger sind dann von Deutschland aus gesammelt. Da sind dann die Crewmitglieder gesammelt worden. Einmal auf die Philippinen, einmal in verschiedene Städte nach Indien oder es ging auf die ganze Welt. Sind wir dann aufgeteilt worden, aber alle waren so, oh, du kommst vom Schiff, wer weiß, was die hat. Und ich dachte mir noch so, ich war jetzt 55 Tage in der Blase. Wenn ich die nächsten paar Tage krank wäre, dann wegen euch.
Darf man fragen, was verdient man denn auf einem Kreuzfahrtschiff?
Sehr wenig.
Also lass mich schätzen. Ich denke, du wirst netto bekommen haben bestimmt 3.000.
Da musst du dann schon die Leitung einer Abteilung. Da kommst du dann in den Bereich. Wenn du in der Leitung bist, wenn du in der Verantwortungsposition,
also
in der Managementposition
dann bist du bei 2,5.
Bist tatsächlich drunter. Was man aber auch sagen muss, wir haben ja keinen Stundenlohn, sondern wir kriegen pauschalen Gehalt. man darf das auch nicht auf die Stunden runterbrechen, gerade wenn man Tage hat, wo man wirklich 10, 11 Stunden arbeitet, dann ist der Stundenlohn schon sehr traurig. Aber, und das ist der große Punkt, wo ich sage, das sehen viele nicht im ersten Moment, Kost und Logis ist frei. Wenn man es jetzt wie ich machen kann, Sachen alle bei Mama und Papa zu Hause, keine Wohnung, eigentlich kaum laufende Kosten zu Hause. Kost und Logis während der Arbeit auf dem Schiff ist mit dabei. Du hast eigentlich keinen richtigen freien Tag. Du gehst nicht dreimal in der Woche mit Freunden aus. Du verbrauchst wesentlich weniger Geld.
Aber warum geht man dann freiwillig von diesem Schiff runter und hört mit diesem Job auf?
Also bei mir war es am Schluss so, ich habe wirklich wahnsinnig viele Länder bereist. Ich glaube, ich habe über 60 Länder bereist. Klar, teilweise habe ich auch nur den Parkplatz gesehen und teilweise hatte ich 2-3 Stunden in einem Land oder in einer Stadt, aber ich habe wirklich viel gesehen. Und nach einer gewissen Zeit war es für mich einfach dieses, okay, ich möchte trotzdem auch sesshaft werden. Ich möchte nicht mehr ganz so viel nur weg sein, jeden Tag anders. Ich möchte mir ein bisschen Privatleben auch wieder aufbauen einfach. Und für mich kam das dann zu einem Ende. Manche Leute bleiben und sagen einfach, ich möchte die Karriereleiter nach oben klettern. Ich bin auch vom Scout zur Abteilungsleitung am Schluss auch, das habe ich gemacht. Das heißt, ich hatte positionsmäßig für mich auch das erreicht, wo ich sage, da wollte ich mal hin, das wollte ich ausprobieren, das wollte ich machen, habe ich für mich mitgenommen. Für mich kam es dann zu einem Ende, als ich auf einem Schiff war, das am Schluss auch verkauft wurde. Es gab eine große Abschiedsreise und Abschied, Abschied, Abschied. Wir haben das Schiff komplett leer geräumt. Und das war für mich so ein schöner Abschluss auch zu sagen, ich kann jetzt Tschüss sagen und ich kann dieses Kapitel für mich abschließen.
Wo bist du dann sesshaft geworden?
Für mich hat das Ganze nochmal eine ganz andere Richtung dann eingeschlagen. Ich habe, während ich auf der Weltreise war, ich durfte die Weltreise mitfahren, in Australien jemanden kennengelernt.
Nein,
ja.
Auf dem Schiff ein Gast.
Nein, kein Gast, tatsächlich jemand, mit dem ich zusammen gearbeitet habe. Also ich habe die Ausflüge an Bord organisiert und beziehungsweise bestellt und ich brauche ja immer an Land jemanden, bei dem ich anmelde. Also ich brauche 2 Busse, ich brauche da einen Bus mehr, einen weniger, wir kommen früher oder später. Und er war tatsächlich meine Kontaktperson in Australien und wir haben uns dann zu Silvester in Sydney das erste Mal persönlich getroffen. Ja, und es hat gefunkt. Es war völliges Chaos, die paar Tage. War gar nicht so einfach, wir hatten viel zu tun, es ist alles gar nicht so unbedingt einfach gelaufen. Und wir sind in Kontakt geblieben und haben immer mehr miteinander gesprochen und unternommen und haben dann beschlossen, also, nachdem ich dann vom Schiff runter bin und er auch Australien den Job aufgegeben hat, er ist ursprünglich aus Kanada, dass wir uns doch eigentlich auf einen Urlaub treffen könnten, weil wir beide einfach nach dem anstrengenden Job Urlaub gebraucht haben, haben dann beschlossen, dass wir uns quasi für ein erstes Date in Mexiko treffen.
Oh mein Gott.
haben zusammen Urlaub gemacht, haben uns sehr gut verstanden. Er hat mich dann nochmal auf dem Schiff auch besucht. Da, zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch da gearbeitet. Er ist bei mir eine Runde mitgefahren. Ich habe ihn in Kanada besucht und so hat sich das ein bisschen entwickelt. Und letztendlich bin ich jetzt aktuell bei ihm in Kanada gelandet.
Ach, du bist aktuell auf Heimaturlaub?
Ich bin aktuell auf Weihnachtsheimaturlaub hier wieder in Bayern, ja.
Ach, und wann fliegst du wieder zurück?
In 3 Wochen.
Also das heißt, wenn die Folge ausgestrahlt ist, ist sie schon wieder in dem fernen Kanada und arbeitet da im Hotel?
Er ist selbstständig und ich arbeite bei ihm auch mit. Beziehungsweise kommt immer drauf an, je nachdem, Visumsregularien sind jetzt auch nicht unbedingt einfach in Kanada. Aber wenn ich dann mein Visum wieder habe, werde ich auch bei ihm dann einfach wieder mit im Unternehmen arbeiten, ja.
Die ganze Welt gesehen und in Kanada gelandet.
Ja.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Das ist eine sehr gute Frage. Also viele fragen mich immer, ob ich nochmal aufs Schiff gehen würde auch. Also tatsächlich, da mein Freund ja eben auch eine Vergangenheit auf dem Schiff hat, wo dann viele sagen, naja, vielleicht macht er das ja zusammen. Das sehen wir tatsächlich beide nicht. Ich sehe mich vielleicht auf einem Schiff Urlaub machen, definitiv nochmal wieder und in der Welt daheim.
Das hast du sehr schön gesagt. Da wünschen wir dir definitiv sehr, sehr, sehr viel Freude dabei. Es war unwahrscheinlich spannend, deinen Geschichten und deinen Ausführungen heute zu lauschen. Also du hast wirklich einiges erlebt. Die Nordreise muss ich machen, aber Weltreise hört sich auch nicht schlecht an.
Ja, und in der Karibik ist es auch wahnsinnig schön. Wie gesagt, ich bin auch gern ein Mensch, der am Strand liegt.
Also für alle, viele sagen ja, um Gottes Willen, der Seegang am Kreuzfahrtschiff. Hattest du mal so richtig heftigen Seegang auch, wo du dachtest, oh Gott, jetzt kippen wir um?
Auf die Frage habe ich tatsächlich noch gewartet. Das ist so ein Klassiker, der kommt. Wirst du denn gar nicht seekrank? Also ich muss tatsächlich toi 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 für mich sagen, ich bin nicht seekrank geworden. Die meiste Zeit bewegt sich das Schiff wirklich kaum. Und man bekommt selber kaum mit, dass man auf dem Wasser unterwegs ist. Du hast ja auch schon eine Kreuzfahrt gemacht.
Ja, das war Mittelmeer. Das war ja nur ein laues Lüftchen. Aber wenn ich mir Karibik vorstelle, habt ihr schon mal so einen richtigen Sturm mitgemacht. Du hast echt von links nach rechts und...
Ja. Also tatsächlich muss man auch sagen, das Mittelmeer im Winter, wahrscheinlich warst du zur richtigen Zeit da, kann auch recht interessant werden. Da wird es schon manchmal recht stürmisch. Es gibt auch einen Unterschied zwischen den Leuten, die du an Bord hast, die Gäste. Es gibt Gäste, die halten sich bei der kleinsten Bewegung, die sie nur wahrnehmen, am Tisch fest. Haben sie das gespürt? Wir haben Seegang. Und du schaust dich um und denkst dir, nee, es bewegt sich gar nichts. Es ist vollkommen ruhig. Das ist mehr in ihrem Kopf als tatsächlich hier am Schiff. Es gibt Leute, denen kannst du ein Tick-Tack geben und sagen, das ist das Härteste, was unser Bordhospital zu bieten hat. Und denen geht es eine Stunde später wieder gut, weil die einfach vom Kopf her mit dieser Einstellung aufs Schiff gehen. Ich werde seekrank, weil ich bin auf einem Schiff. Und wenn du ihnen dann sagst, jetzt bist du nicht mehr seekrank, dann hilft es. Je mehr Seegang, umso anstrengender wird es tatsächlich da zu arbeiten, weil als Gast legst du dich halt einfach ins Bett irgendwo und entspannst dich, schaust Fernsehen. Ich hatte tatsächlich ein paar Tage, wo man sich dann alle paar Sekunden wieder an seinen Schreibtisch ranziehen muss, weil man einfach auf dem Stuhl weggerollt ist und sich dann nochmal wieder zurückschieben muss, dann wird es einfach, das ist anstrengend für den Kopf.
Was war dann der höchste Wellengang, den du bis dato erleben musstest?
Also da schwappt es dann schon manchmal über die Reling an der Seite.
Nein.
Also das sind dann schon ein paar Meter. Da knarrt und knackt das ganze Schiff. Alles ist lebendig. Ich liebe das. Ich schlafe wie ein Stein, wenn das da von links nach rechts und von oben nach unten. Es gab auch mal eine Nacht, da bin ich wirklich im Bett mal so 20 Zentimeter gerutscht. Einfach so Schwung nach vorne, wo du dann weißt, alle waren wach und beim Frühstück hat jeder über die Welle geredet. Das ist schon spannend, aber ich muss sagen, ich finde, ein bisschen Seegang gehört schon dazu. Aber Tipp für alle, die eine Kreuzfahrt machen möchten und wenn es ein bisschen schaukelig wird, essen, 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 essen. Es ist alles erlaubt.
Und ein Tic-Tac.
Und ein Tic-Tac hilft auch,
Tic-Tac,
ja.
Tic-Tac hilft immer, habe ich heute gelernt. Ja, eine Frage hätte ich noch an dich, liebe Michaela, und zwar heute in abgewandelter Form. Normalerweise frage ich immer drei Menschen, mit denen du mal einen Kaffee trinken gehen möchtest. Ich stelle dir heute die Frage, drei Menschen, mit denen du mal eine Kreuzfahrt machen möchtest. Die Menschen können schon gestorben sein, Sprache egal, du verstehst ja eh Gott und die Welt. Von daher, welche drei Personen würdest du wählen? Also sie hat jetzt 3, 4, 5 Minuten überlegt, sie kommt auf nichts, sie weiß es nicht, aber sie wüsste drei Städte, wo sie mal wieder hinfahren möchte. Als kleiner Abschlusstipp für uns, liebe Michaela, drei Städte, die man unbedingt mal besucht haben muss, bitteschön.
Ich würde sagen, einmal definitiv Island. Hafen ist der größte Hafen, da ist in Reykjavik. Es gibt ein paar andere, wo die Kreuzfahrtschiffe hinfahren. Ich finde, Island sollte auf jeder Reiseliste einmal stehen. Es ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Die Natur, die Menschen, ein toller Ort zu reisen, sich anzuschauen. Ein zweiter in der Karibik, eine der vielen, vielen Inseln und eine davon, die mich auf jeden Fall auch richtig abgeholt hat, die viele nicht auf dem Schirm haben, Dominica. Ein Dschungelparadies, Regenwaldwanderungen und mit in einem Schwimmreifen durch den Fluss, Strand, Vulkane, schwarz, mal was ganz anderes. Und ich fand tatsächlich auch Costa Rica wahnsinnig spannend. Faultiere, Natur mit einem Kajak raus. Ich bin einfach gerne jemand, der wirklich auch in der Natur unterwegs ist. Mich zieht es gar nicht so wahnsinnig in die ganz großen Städte, sondern einfach in die Natur. Und das sind so drei Ziele, wo ich sagen würde, da kann man einen wahnsinnig tollen Urlaub verbringen.
Ein bisschen Land bleibt halt nach wie vor immer noch im Herz, auch wenn man in der großen, weiten Welt unterwegs ist, oder?
Was man lernt ist, wer sind die Menschen, auf die man sich 100% verlassen kann? Wer sind diese Handvoll ehrlicher, wirklich richtig guter Freunde? Und die Zeit daheim und mit der Familie. Ich mag viel verpasst haben, aber wenn ich daheim bin, freue ich mich und nehme mir die Zeit und weiß es auch wirklich zu schätzen, mich mit Freunden, Familie zu treffen, ein Fest mitzunehmen, mal wieder Fasching zu feiern oder jetzt Weihnachten daheim. So viele Kleinigkeiten, wie man unter der Zeit vermisst, man lernt auch sehr, sehr viel im eigenen Leben wirklich richtig zu schätzen.
Das waren sehr, sehr, sehr schöne, wahre Worte am Schluss. Vielen lieben Dank, liebe Michaela, dass du dir heute die Zeit genommen hast in deinen Heimaturlaub, um hier bei mir vorbeizuschauen, um über deine Geschichte zu sprechen. Und ich denke, das war nur das erste Kapitel. Bei dir kommen noch einige und in ein paar Jahren können wir uns wieder zusammensetzen und mal schauen, was aus dir geworden ist.
Das kann gut möglich sein, ja. Wir bleiben mal in Kontakt.
Wir bleiben in Kontakt und wir, liebe Zuhörer, bleiben ebenfalls in Kontakt, wenn ihr wollt. In 2 Wochen gibt es schon wieder die nächste Folge von Geschichten, die das Leben schreibt. Bis dahin teilt die Folge, liked sie, gebt ihr 5 Sterne und bucht schon mal euren nächsten Urlaub auf der AIDA schmackhaft gemacht hast, denn du könntest auf jeden Fall bei der AIDA als Werbeträgerin anheuern, liebe Michaela.
Ich rede gern von meiner Zeit. Ich möchte keinen Tag missen und bin auch immer gern bereit, meine Tipps und Tricks weiterzugeben.
Ja, dann vielen Dank für deine Tipps und wir, liebe Zuhörer, hören uns in 2 Wochen wieder. Macht es gut, liebe Michaela. Servus, servus miteinander.
Servus.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de. We'll be right back.